Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Lars Hartwig. Hallo, Herr Hartwig.
Ja, hallo, Frau Hellwig.
Herr Hartwig, ungefähr 33.000 Beamte und Angestellte werden Sie kennen, vielleicht sogar samt Familie sowie Politik. Viele Politiker werden Sie kennen, alle, die mit dem öffentlichen Dienst zu tun haben, denn Sie sind Vorsitzende des Gesamtpersonalrats Bremen. Hallo.
Hallo, moin.
Ist Ihnen das eigentlich immer bewusst, wie viele Leute Sie vertreten? 33.000 ist der größte Arbeitgeber, soweit ich weiß, im Land Bremen, ne?
Ja, das ist schon was ganz Besonderes, dass ich Vorsitzender des Gesamtpersonalrates sein darf und so viele Interessen vertreten darf. Ist aber auch eine große Herausforderung, ist ja eine große Verantwortung.
Das stimmt. Es könnten sich theoretisch 33.000 Leute bei Ihnen melden mit persönlichen Beschwerden. Ja. Anmerkungen oder Fragen, genau.
Ja, wir haben keine Stufenvertretung. Das heißt, die örtlichen Personalräte sind für die örtlichen Anliegen auch zuständig.
Das heißt, Sie würden nicht 33.000 Anliegen bekommen, aber schlimmstenfalls schon, ne?
Nein, das ist sehr unwahrscheinlich.
Ah ja, gut. Wie viel bekommen Sie denn?
Ja, wir sind ja ein 25-köpfiges Gremium im Gesamtpersonalrat und haben auch einige Freistellungen, sodass nicht alles bei mir landet. Mhm. Wir haben uns da in der Arbeitsstruktur aufgeteilt. Mhm. Und
sonst wäre das gar nicht zu wuppen, ne?
Ja, ganz genau. Mhm. Und wir arbeiten da Hand in Hand. Und wie viele da jetzt direkt bei mir landen, ist schon weniger, als ich das noch als örtlicher Personalrat hatte.
Es gibt ja auch zufriedene Beamte und Angestellte, die mit dem Gesamtpersonalrat direkt gar nichts zu tun haben müssen, ohne ihn gering zu schätzen.
Ja, das ist der beste Fall.
Ja, aber das gibt's doch, oder?
Ja.
Sind alle unzufrieden?
Nein, da geht von aus. Dann wäre mein Telefon wahrscheinlich nur am Klingeln.
Das stimmt, aber die wissen es besser als ich, wie unzufrieden die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind.
Zurzeit sind sie massiv unzufrieden.
Ich weiß. Also wegen der 41-Stunden-Woche, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Erstmal vielleicht zu Ihrer Person. Ach so, Sie sind Vorsitz des Gesamtpersonalrats seit 22.
Ja.
Und zwar wann? Im Herbst oder Winter, ne?
Im Herbst war
genau.
Das.
Genau. 22, für 4 Jahre wird man gewählt?
Ja.
Genau, Sie sind gebürtiger Bremer, aber Steuerflüchtling.
Ja, ich zahle auch Steuern.
Aber nicht bei uns. Nicht, Sie bezahlen sich nicht selbst, sondern Sie sind nach Stur ausgewandert.
Ja, ich hätte auch gerne die Steuern am Arbeitsplatz gezahlt.
Erzählen Sie, warum Sie nach Stur ausgewandert sind.
Das war die Gelegenheit. Wir haben dann schöne Immobilie gesehen.
Ja, das ist bei vielen so, bekommen. Ne? Ja. Das war jetzt hier teuer, dann geht man doch ins Umland. Oder auch, weil es da grüner und so weiter ist, weil die Lebensqualität besser ist.
Das war ein Zufall.
Ah ja. 1998 nach Stur, 2001 nach Brinkum umgezogen. Stimmt?
Das ist richtig.
Sie haben 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Ich habe erst gedacht, von Herrn Hartwig weiß man ja nicht viel, außer was natürlich seine Tätigkeit als Vorsitz Gesamtpersonalrats betrifft. Aber Sie haben Parteibuch, nämlich unschwer, kann man sich fast an 5 Fingern ausrechnen von der SPD. Und dann habe ich doch noch eine ganze Menge gefunden. Zum Beispiel, was Ihre erste Platte war, nämlich 4630 Bochum. Können Sie sich noch an diesen Text erinnern?
Ja, Herbert Grönemeyer, genau.
Genau, das war Ihre erste Platte. Da haben Sie meinem Kollegen erzählt im Stur, also in der Redaktion, dass Ihre Eltern nicht so begeistert waren und immer gesagt haben, das wäre nicht Grönemeyer, sondern Grölemeyer.
Ja, die habe ich nicht begeistert damit. Mir hat es total gut gefallen, die politischen Texte.
Ja, Sie sind aber dann schon vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wann das war, Anfang der 2000er, waren Sie schon gar kein richtiger Grönemeyer-Fan mehr, sondern Sie waren umgestiegen auf, wen waren Sie denn umgestiegen, das weiß ich nicht mehr.
Ich weiß auch nicht mehr, was ich da mal gesagt habe. Ich bin da auch flexibel.
Also ja, hören Sie denn noch Grönemeyer?
Ja, gelegentlich schon, aber nicht mehr so gerne wie früher.
Ja, ist ja oft. Also sie hatten 19 Mark Taschengeld und was ich echt toll fand, davon war 5 Mark Futtergeld für die Goldfische.
Ja, das fand jetzt bin ich total überrascht, was Sie alles recherchiert haben.
Ja, natürlich. Das ist mein Metier. Wie viele Goldfische hatten Sie denn? Hatten Sie, so wie man es quasi aus dem Kino kennt, in so einem runden Glas?
Nee, ne? Nee, ich hatte ein richtig großes Aquarium. Aber das ist wirklich jetzt bald 40 Jahre her.
Das macht ja nichts. Auf jeden Fall Goldfische waren es.
Ja.
5 Mark Futtergeld.
Die waren günstiger. Ja. Deshalb hatte ich Goldfische.
War das dieses Futter, was man in diesen Dosen bekommt? Oder kriegen Goldfische besonderes Futter? Ganz normales Aquariumfutter, ne?
Ja.
Ah ja. Ich kann mich daran erinnern, dass in meiner Jugend, dass da auch einige waren, Oder die Nachbarn hatten auch ein Aquarium und da musste man immer die Kinder vor ihren Eltern in Sicherheit bringen, weil die sonst gefressen hätten. Das fand ich als Kind schon ganz schrecklich, wenn die Kinder bekommen haben, ne?
Ja.
Also die Fische.
Jetzt habe ich es verstanden.
Da musste man die so separieren, da musste man so ein extra Gefäß in das Aquarium hängen und da die Kinder in Sicherheit bringen. Bei Guppies und so, da war ich immer vollkommen erschüttert, was das für Rabeneltern sind, ja. Jedenfalls das. Und Sie sind in der SPD, wie gesagt, Sie sind auch in Stur in mehreren Funktionen tätig gewesen, bis, wenn ich das richtig gesehen habe, bis zum August 2023, dann haben Sie zum Beispiel Ihr Ratsmandat niedergelegt.
Ja, das ist richtig.
Da gab es auch Querelen.
Nee,
Sie haben Konsequenzen gezogen, genau, aus der Niederlage des Kandidaten.
Das war aber nicht 23.
Da haben Sie als Vorsitzender der Sture SPD Konsequenzen gezogen. Das war 2009, ne?
Ja, genau.
Auf jeden Fall haben Sie eine bewegte politische Vergangenheit, über die wir ja kurz noch reden können.
Politik macht Spaß, kann ich Ihnen so sagen.
Und was das Allerwichtigste ist, Sie waren früher Schauwerbegestalter. Zunächst haben Sie eine Ausbildung als Schauwerbegestalter gemacht und dann sind Sie aber zur Feuerwehr gegangen. Da waren Sie im aktiven Dienst, aber nicht so lange, weil dann wurden Sie schon Personalrat, ne?
Das ging ziemlich schnell, ja. Ich habe 1997 habe ich angefangen bei der Feuerwehr, war 99 mit der Ausbildung fertig und ja, war dann bis 2004 im Einsatzdienst, war Taucher bei den Fischen.
Naja.
Genau, im Rettungsdienst und im Lösch- und Hilfeleistungsdienst.
Aber wieso will man, also erstmal Schauwerbegestalter. Schauwerbegestalter, man macht Plakate, man macht Schrift, ne, Werbeschrift in jeder Weise. Das ist ja eine ganz interessante Tätigkeit. Warum hat Ihnen das nicht mehr gefallen? Oder suchten Sie die Herausforderung und den Adrenalinkick oder was war's?
Nee, das war anders. Ich habe meinen Zivildienst in einer Kita gemacht, habe dann ein behindertes Kind betreut, nachdem ich meine erste Ausbildung fertig hatte. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass das total viel Spaß macht, mit Menschen, für Menschen zu arbeiten. Mhm. Und mein Vater war bei der Feuerwehr. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er noch zufrieden ist. Damals war er ungefähr in dem Alter, wo ich jetzt bin. Und er sagt, ja, die Arbeit gefällt ihm. Und dann habe ich mich da beworben. Und beim ersten Mal hat es nicht geklappt, aber beim zweiten Mal. So bin ich zur Feuerwehr gekommen.
Das hat auch nichts mit dem Beamtenstatus zu tun und so weiter oder den Vorteilen, die man Beamten so nachsagt, die haben.
Ja, das spielt natürlich immer auch eine Rolle.
Also eine Absicherung, ja. Das muss man ja sagen. Ne?
Ja,
wenn Sie zur Bank gehen, dann kriegen Sie eher einen Kredit als ich zum Beispiel.
Das weiß ich nicht, aber...
In der freien Wirtschaft.
Ja.
Feuerwehr, und wieso haben Sie dann im aktiven Dienst, warum haben Sie dem also relativ schnell nach 5 Jahren, wenn ich das sehe, den Rücken gekehrt und sind da Personalrat geworden? Will man denn nicht weiter im Einsatz sein und mit den Kollegen zu Einsätzen fahren?
Doch, klar. Ich habe das versucht, die ersten Jahre unter einen Hut zu kriegen.
Ach so.
Aber das war total schwierig. Man muss sich schon festlegen, wenn man die Interessen von 500 KollegInnen damals vertritt, dann kann man halt nicht auf beiden Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und ja, wie kam das dazu, dass ich überhaupt in Personalrat gegangen bin? Das hing damit zusammen, dass ich in die Gewerkschaft eingetreten bin und das total spannend fand, die Interessen der Beschäftigten zu vertreten. Und ich finde, das ist auch eine große Ehre.
Mhm. Sie waren ja erst bei der Feuerwehr in Stur, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Nee, ich war erst bei der Berufsfeuerwehr. Und als wir nach Stur gezogen sind, habe ich gedacht, irgendwie muss ich ja in die Gemeinschaft kommen. Und Schützenverein lag mir nun gar nicht. Und dann bin ich zur Feuerwehr gegangen. Da hatte ich Anknüpfungspunkte.
Aber das war in Stur, ne?
Das war in Stur,
aber ja. Sie sind ja jetzt Gesamtpersonalrat Bremen. Dann sind Sie ja irgendwann gewechselt.
Ja, in Stur, das ist ja eine freiwillige Feuerwehr.
Und dann sind Sie hier zur Berufsfeuerwehr gekommen?
Genau.
Ah ja, verstehe, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, in der Zeit, wo Sie bei der Freiwilligen Feuerwehr waren, da waren Sie noch in Ihrem, das war noch, als Sie im Zivildienst waren und, nee, das war viel später. Wo haben Sie denn da gearbeitet? Bei der Feuerwehr noch?
Als ich im Zivildienst war, das war so die Phase, da hatte ich die erste Ausbildung zu Ende, dann habe ich meinen Zivildienst gemacht und dann habe ich im Beruf arbeiten müssen, dürfen, in der Werbetechnik. Und habe mich parallel bei der Feuerwehr beworben.
Ach so, und dann sind Sie in Bremen bei der Berufsfeuerwehr genommen worden?
Genau.
Ach, und so kam es. Jetzt habe ich es verstanden. Es war ein bisschen durcheinander, Entschuldigung. Sie sind schon lange in der SPD. Wie lange? Mehr als 25 Jahre auf jeden Fall, ne?
2001.
Ja, bald kriegen Sie die silberne Nadel. Nächstes Jahr kriegen Sie die Ehrennadel verliehen. Sie sind im Ortsverein, wie gesagt, aktiv gewesen. Sie waren Ortsvereinsvorsitzender. 2004 haben Sie ein Ratsmandat auch angenommen. Dann werden Sie fast, habe ich gelesen, Landtagskandidat geworden, sind aber bei einer Abstimmung ganz knapp an einem anderen Genossen gescheitert. Habe ich noch was vergessen? Vorsitzende Stura SPD. Nee, diese Funktion haben Sie ausgefüllt. Und dann aber, was machen Sie jetzt noch in der SPD? Haben Sie noch ein Mandat?
Zurzeit habe ich einen anderen Schwerpunkt. Da bin ich als Gesamtpersonalratsvorsitzender und in meinen gewerkschaftlichen Funktionen so aktiv.
Ach so.
Da habe ich mein politisches Mandat, mein kommunalpolitisches Mandat ja niedergelegt, 2023.
Das heißt, es hängt tatsächlich mit Ihrem neuen Position als Vorsitzender des Gesamtpersonalrats zusammen?
Ja.
Weil das so viel Arbeit macht?
Ja, genau.
Ah ja, ich habe nämlich gedacht, eigentlich ist das doch die beste Position, die man haben kann. Sie haben die höchstmögliche Unabhängigkeit, ne? Sie haben keinen Vorgesetzten.
Nee, aber das ist wie, wenn man selbstständig ist.
Ja, ja, aber selbstständig mit Beamtenbezügen.
Ja, aber ich trage die Verantwortung für das, was wir tun.
Ja, ja, aber trotzdem ist es größtmögliche Unabhängigkeit. Sie haben keinen Vorgesetzten, Sie können den ganzen Tag machen, was Sie wollen. Ich gehe natürlich davon aus, dass Sie arbeiten und wahrscheinlich mehr, als Sie müssen. Aber mehr Unabhängigkeit kann man nicht haben. Ihnen kann der Finanzsenator nichts, Ihnen kann der Bürgermeister nichts, Ihnen kann kein Abteilungsleiter was. Vollkommen.
Ja, was sollen Sie mir auch? Also ich will ja einfach die Interessen der Beschäftigten optimal vertreten. Aber das Bremische Personalvertretungsgesetz hat da ein Regulativ. Alle 4 Jahre sind Wahlen. Also
ja,
wenn
ja,
Sie sagen,
stimmt.
Ich bin frei und muss nichts machen, habe ich jetzt interpretiert, dann geht das nach hinten los.
Nee, Sie müssen was machen, aber ich meine, Sie sind frei, Sie können sehr, sehr selbstständig arbeiten in jeder Weise,
ja.
Selbstverantwortlich. Und das ist ja stimmt wie ein Selbstständiger, aber als Beamter mit der Sicherheit eines Beamtenstatus ist es schon ein ganz großes Privileg. Klar, Sie wollen wiedergewählt werden hoffentlich. Aber wenn Sie nicht wiedergewählt werden würden, hätten Sie ja trotzdem noch eine Arbeit.
Das ist richtig.
Also so gesehen.
Aber ich werde ja auch weiterhin von der Feuerwehr bezahlt. Ich bin ja nur von der Arbeit dort freigestellt, um meine Tätigkeit im Gesamtpersonalrat
wahrzunehmen,
ausüben zu können.
Ja. Was ist eigentlich, wenn es hier nur zu einer Katastrophe käme? Würden Sie dann auch eingezogen von der Feuerwehr? Und dann würde man sagen, jetzt sind die Personalratsvertretungssachen nicht so schlimm?
Ja, das habe ich schon einmal bei einer Starkregenlage gemacht. Da haben wir uns dann bereit erklärt, wir Personalräte
damit zu helfen.
Genau.
Das finde ich aber gut.
Ja, dann bin ich ein Löschfahrzeug gefahren, war ein bisschen ungewohnt. Aber wenn irgendwas ist, dann bin ich auch bereit.
Wenn es richtig schlimm kommt, ne?
Ja.
Ja, ja, das ist aber wegen der Kollegen macht man das ja auch auf jeden Fall auch, ne?
Ja.
Um denen zur Seite zu stehen.
Ja, und der Sache halber auch. Ich bin, wie gesagt, auch Feuerwehrbeamter.
Ja, was macht denn einen guten Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats aus, Ihrer Meinung nach? Oder was ist das, was Ihnen besonders am Herzen liegt? Klar, Sie vertreten die Interessen der Beamten und der Angestellten.
Ja, was macht einen guten Vorsitzenden aus? Also wir müssen, ich muss das Team im Blick haben, muss schauen, dass wir die Themen, die Beschäftigten, also Beamtinnen und Tarifbeschäftigten eben auch bewegen, dass wir die erfassen, dass wir die weiter bewegen, dass wir beharrlich sind. Im Feuerwehreinsatz, da fahren wir raus, machen das Feuer aus und fahren wieder zurück, dann ist die Sache erledigt. In den politischen Prozessen ist das manchmal ganz langwierig und auch manchmal frustrierend, wenn das jahrelang dauert und dann hat man vielleicht auch mal nur einen kleinen Erfolg oder gar keinen Erfolg. Und da müssen wir durchhalten, da müssen wir uns Ziele setzen und eben auch strategisch vorgehen.
Sie ringen, also das habe ich gelesen, zum Beispiel, was Ihnen wichtig ist, erstens, Bremen muss als Arbeitgeberin attraktiver werden. Da meinen Sie wahrscheinlich die Stadt, deswegen Arbeitgeberin, ne, und nicht Arbeitgeber. Und Sie setzen sich für menschengerechte Digitalisierung ein. Beides hat mir Fragezeichen in meinem Kopf erzeugt. Das eine ist, Bremen muss als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin attraktiver werden. Ist Bremen als Arbeitgeber nicht attraktiv?
Ja, das ist eine Frage, die kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also es gibt Aspekte, die sind attraktiv und es gibt Aspekte, die sind äußerst unattraktiv. Eine Erhöhung der Arbeitszeit auf 41 Stunden passt gar nicht in die Zeit. Das ist rückwärtsgewandt. Und
dazu würde ich auch gerne noch was sagen als Bürgerin, aber ja, das ist das eine, aber das ist ja noch nicht so weit. Ne? Das ist angedroht sozusagen, aber bis jetzt gibt es sie noch nicht, die 41-Stunden-Woche.
Ja, aber das ist angedroht und mit einer großen Wahrscheinlichkeit werden die das ja auch durchziehen. Und da haben wir was dagegen und wir erwarten, dass der Senat das zurücknimmt.
Glauben Sie daran?
Ja, klar.
Dass der das zurücknimmt?
Ja, ich muss daran glauben. Wir kämpfen dafür.
Ja, das macht mehr Arbeit, na klar, das macht Arbeit unattraktiver oder die Stelle. Und wo ist Bremen ein attraktiver Arbeitgeber?
Naja, Sie haben die Sicherheit angesprochen. Das ist sicherlich eine attraktive Sache für Menschen in meinem Alter oder vielleicht auch in Ihrem Alter, Die jüngere Generation legt da vielleicht nicht mehr so einen großen Wert darauf.
Abgesichert zu sein, meinen Sie?
Abgesichert zu sein.
Wenn sie eine Familie gründet, glaube ich schon, oder?
Ja, das, wie gesagt, wir nehmen das wahr. Ich habe neulich eine Situation miterlebt, da wollte ein Kollege ein Jahr unbezahlten Urlaub bekommen, war verbeamtet und hat er nicht bekommen.
Und dann ist er gegangen.
Und dann ist er gegangen, hat gesagt, nach dem Jahr bewerbe ich mich wieder, ich werde einen Arbeitsplatz finden. Das ist kein Problem. Und das hätte ich mir in meiner damaligen Situation so nicht,
gemacht. Das stimmt. Aber da gab es A, noch keinen Fachkräftemangel und B, waren die Jugendlichen, jungen Menschen noch vielleicht noch nicht ganz so selbstbewusst wie heute.
Und deshalb hat sich das sicherlich verändert.
Ja, das stimmt. Was macht die Arbeit in Bremen noch wenig attraktiv? Liegt es vor allen Dingen an diesen 41 Stunden? Da müsste man ja sagen, bisher ist sie aber relativ attraktiv. Nur demnächst könnte sie nicht mehr so attraktiv sein.
Ja, die Rahmenbedingungen, die müssen halt passen. Wir haben seit vielen, vielen Jahren die Situation, dass quotal gespart wird. Nach festen Prozentwerten wird Pauschalpersonal eingespart. Und das führt zu Arbeitsverdichtung in vielen Bereichen, in nahezu allen Bereichen. Und das müssen unsere Kollegen dann ausbaden. Die müssen dann unter schlechteren Arbeitsbedingungen die Arbeit durchführen.
Mein Kollege Theiner hat mit Ihnen ein Interview geführt im Dezember 2022. Da war es ja so, dass das Personal gestiegen war, im Gegensatz zu anderen Ländern.
Ja, das hat er mir damals auch gesagt.
Das stimmt nicht. Doch, wenn Herr Theiner das sagt, stimmt das bestimmt.
Ja, ich will das nicht in Abrede stellen. Trotzdem muss man ja schauen, wie ist die Arbeit organisiert und wie wird es gemacht. Und wenn wir quotales Sparen haben und die öffentlichen Dienstleistungen nicht optimal funktionieren oder von der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen werden, dass sie optimal funktionieren.
Sie meinen Wohngeldstelle, Elterngeldstelle, Bürgeramt und solche Sachen?
Mhm. Genau, dann muss man doch eben schauen, was stimmt dann nicht. Und wenn ich dann quotal auch das Bürgeramt mit 1,45% belege, dann ist das nicht die Situation, die vielleicht im Bürgeramt benötigt würde, dass man da jetzt auch noch Personal einspart.
Allerdings, da treten Sie auch für eine menschengerechte Digitalisierung. Durch Digitalisierung wird es ja auch weniger arbeiten. Wenn ich nicht zur Kfz-Zulassungsstelle hindackeln muss und da mit einem Mitarbeiter reden muss, sondern es online erledigen kann, dann zumindest ein bisschen Arbeit wird wahrscheinlich gespart, auch wenn auf der anderen Seite noch jemand sitzt, der natürlich irgendwas mit den Daten anfangen muss.
Ja, kein Person, also das ist meine feste Überzeugung. Kein Personalrat, kein Betriebsrat der Welt kann was dagegen haben, dass die Arbeit effizient organisiert wird.
Und man weniger Leute braucht.
Das wäre eine Folge, aber dieser Effekt, der wird immer als erstes genannt und der muss ja erstmal eintreten. Also,
der ist noch nicht eingetreten?
Ich sehe das nicht. Mhm. Dann würde Herr Theiner mir nicht solche Fragen stellen.
Dass es mehr Personal geworden ist, ja. Sie haben ja auch damals gesagt in dem Interview, dass ja auch mehr Aufgaben dazugekommen sind. Ne? Zum Beispiel gibt es viel mehr Wohngeldempfänger, weil die Modalitäten geändert wurden, zum Beispiel, ne? Ja. Sowas. Was ist denn menschengerechte Digitalisierung? Beziehungsweise, ich habe mich gefragt, was ist denn menschenungerechte Digitalisierung?
Also, die Digitalisierung soll den Menschen dienen und nicht der Mensch der Digitalisierung. Sie muss also Sinn machen. Es macht keinen Sinn, dass wir eine Software haben, eine App, wo ich eine Kfz-Zulassung kann und hinterher müssen die Daten händisch in ein anderes System übertragen werden, in die Fachanwendung. So, das würde keinen Sinn machen. Und, das
wird denn sowas angeschafft tatsächlich? Ich kann das gar nicht glauben. Dann braucht man nicht zu digitalisieren, ne?
Was wird angeschafft?
Gibt es solche Software, die angeschafft wird und dann sieht man vorne das moderne Bremen und ich kann alles per App machen und irgendwo sitzt ein Angestellter, ein Beamter, den ich nicht sehe und trägt dann händisch irgendwas mit dem Kuli irgendwo ein. Gibt es das? Ich sehe Ihr Gesicht. In welcher Behörde gibt es das denn, um Gottes Willen?
Ja, es ist schon mal vorgekommen.
Ich meine, ich war schon erschüttert, dass im Gesundheitsamt noch das Fax benutzt wird oder in vielen Gesundheitsämtern in Deutschland. Das ist ja nicht nur Bremen gewesen. Da hat man schon gedacht, oder wenn man manchmal von der Polizei hört, mit welcher Ausstattung die auch zu kämpfen haben. Bei der Feuerwehr sieht es wahrscheinlich auch nicht viel besser aus. Alles, was Bürokratie ist, wie man da sitzt keiner mit dem iPad und tippt mal flott was ein, glaube ich, ne?
Das waren jetzt viele Punkte. Ja. Also, die Digitalisierung geht ja auch ein bisschen voran. Wir sehen nur, dass das schneller gehen könnte. Es ist schwierig, im öffentlichen Dienst zu digitalisieren. Man muss die Prozesse angucken. Unsere Handlungsgrundlage, das sind Gesetze, Verordnungen und das muss alles aufeinander abgestimmt sein. Dann gibt es Landesgesetze, Bundesgesetze Und das muss alles so ineinander gepasst werden, dass es dann auch eine Effizienzsteigerung gibt. Und das sind wir aber noch nicht.
Es muss alles rechtssicher sein. Es muss vor allen Dingen datenschutzrechtlich sicher sein. Das ist halt ein bisschen was anderes als in der freien Wirtschaft. Ne? Ich habe gesehen, also kommen wir auf die 41-Stunden-Woche. Ich als normale Bürgerin frage mich, warum in Bremen nicht möglich sein soll, was in anderen Bundesländern geht. Und ich habe ja einen Kommentar dazu geschrieben und finde, dass ich habe gar nichts dagegen. Meinetwegen können sie auch 35 Wochenstunden haben. Aber dass man das gegenüber anderen Ländern schwer rechtfertigen kann, dass die Bremer das nicht machen. Das verstehe ich einfach nicht. Das finde ich schwierig.
Ja, Ihren Kommentar habe ich auch gelesen, habe ich nicht so wirklich verstanden.
Ich habe Ihnen gerade erklärt.
fand ich jetzt trotzdem nicht so richtig oder nicht zutreffend. Letztlich ist es so, dass Bremen natürlich auf die ganzen Verschlechterungen anderer Länder gucken kann und sagen kann, das wollen wir jetzt in Bremen auch. Aber die Verbesserungen, die damit einhergegangen sind, der Bund oder andere Länder zahlen einfach auch viel mehr Geld. Teilweise 13% zahlen die mehr bei einer 41-Stunden-Woche oder sie haben eine bessere beihilferechtliche Regelung, sodass eben die Gesundheitskosten nicht so stark ins Gewicht fallen wie bei den Bremer Kolleginnen. Und das wird alles nicht verglichen. Und dann gibt es Entlastungsregelungen. In Schleswig-Holstein ist das, glaube ich. Da gibt es eine Entlastungsregelung, dass bestimmte Schichtdienste, Polizei oder Feuerwehr, dass die dann eben, wenn die 30 Jahre im Einsatzdienst waren, dass sie dann eben nicht in einer 41-Stunden-Woche, sondern vielleicht in einer 38-Stunden-Woche arbeiten. All diese entlastenden Momente, die hätte ich mir gewünscht, wenn man die zumindest thematisiert hätte an der Stelle. Mhm. Aber wir lehnen ja die 41-Wochenstunden grundsätzlich ab. Insofern hätte das jetzt auch nicht wirklich besser gemacht.
Aber Bremen ist nun mal finanziell schlechter dran als viele andere Bundesländer. Also verstehen Sie das Argument nicht, dass da kann ja der Senat nichts für?
Ja klar, aber warum sollen die Beschäftigten das ausbaden?
Weil sie in Bremen wohnen.
Ja, das kann ja nicht das Argument sein.
Doch, also, da müssen sie in ein anderes Bundesland gehen. Genauso wie die Bremer Bürger müssen es ja auch ausbaden im weitesten Sinne. Ne?
Also 89 hat man die Arbeitszeit von 38,5 auf 40 Stunden angehoben. Das hat den Haushalt nicht saniert.
Vielleicht ein bisschen.
Man hat das Urlaubsgeld gestrichen, das Weihnachtsgeld ganz stark gestrichen oder reduziert. Das sind alles Maßnahmen gewesen, die haben die Arbeitsbedingungen verschlechtert, aber den Haushalt nicht saniert. Und
Komplett saniert wäre jetzt auch viel erwartet, ne?
Ja, aber vielleicht ist es so, dass der Arbeitgeber dafür verantwortlich ist, dass die Arbeit funktioniert. Und da kann man jetzt nicht sagen, die Beschäftigten müssen es ausbaden.
Nee, das müssen alle Bremer müssen das mittragen, wenn die Stadt nicht so viel Geld hat, wie man sich wünschen würde. Dann wären auch würden die Fahrradwege schneller repariert, dann würden die Straßen schneller repariert, dann wäre ja mehr möglich. Aber das wissen ja eigentlich alle.
Ja, und das ist Regierungshandeln. Wir können das nicht glattziehen, was woanders erledigt werden muss. Ja. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und wir wollen attraktive Arbeitsbedingungen, dass die Menschen, wir haben Fachkräftemangel, wir wollen, dass die Leute sich bewerben im öffentlichen Dienst, dass sie sich was unter Verwaltung vorstellen können als attraktive Arbeitsplätze. Und das schaffen wir ganz bestimmt nicht, wenn wir jetzt die Arbeitszeit erhöhen. Da zeigen die uns einen Vogel.
Aber 33.000 Leute arbeiten ja schon im öffentlichen Dienst Bremen. Also die sind ja da und die müssen ja irgendwas Gutes finden, sonst wären sie ja woanders.
Ja, aber das ist ja die Rückwärtsbetrachtung. Die 41-Stunden-Woche ist ja die Vorwärtsbetrachtung.
Ja, das stimmt.
Das ist ja ein Aspekt, der weiter einschränkend ist. Die Beschäftigten heute, die gucken auch nach Zusatznutzen. Kriege ich einen Jobrat, kriege ich ein iPad bei der Einstellung? Und sowas ist in Bremen nicht vorhanden. Das haben wir im Öffentlichen.
Gibt es das denn in anderen Bundesländern?
Ja.
Im öffentlichen Dienst?
Ja.
Die kriegen Jobrad und ein iPad?
Ja.
Ah ja.
Schleswig-Holstein hat eine gute Jobrad-Lösung. Wir haben eine Fahrradvorschussrichtlinie. Das ist sowas Ähnliches, aber
Hört sich ganz anders an.
Ja, hört sich auch nicht ganz, genau, hört sich anders an.
Aber meinen Sie nicht, dass sich der Senat unheimlich schwer getan hat mit dieser Entscheidung, weil weder die SPD noch die Grünen noch die Linken, glaube ich, dass die sich leicht damit tun, zu sagen, jetzt muss hier länger gearbeitet werden. Erstmal sind das lauter Wählerstimmen, auch die können natürlich in Bremen nicht wählen. Das liegt nun mal daran, dass sie nach Brinkum gezogen sind. Aber meinen Sie nicht, dass die wirklich das versucht haben zu vermeiden bis zum letzten Also soweit es irgendwie ging, ich glaube schon, dass die sich echt gequält haben. Wer macht sowas schon gerne?
Ja, ich möchte auch nicht in der Haut stecken, der politisch Legitimierten, die solche Entscheidungen treffen in der jetzigen Situation. Wir sagen nur, sie sollen die Prioritäten anders setzen. Sie sollen sich genauso, wie sie sich vor andere öffentliche vor private Arbeitgeber stellen, Beschäftigte stellen, das erwarten wir auch für den öffentlichen Dienst. Also wenn ein Bürgermeister oder ein Finanzsenator sich vor ArcelorMittal oder...
Ich wusste, dass Sie das Stahlwerker meinen.
Ja. In den Bereich stellen, dann finden wir das gut, weil das eine richtige Sache ist. Und wir wollen aber auch, dass sich der Senator oder die Senatoren auch eben vor die Beschäftigten in Bremen stellen. Und da wir erfahren das aus dem Radio, dass wir 41-Stunden-Wochen künftig als Beamte arbeiten sollen. Sie haben das ja gesagt. Größter öffentlicher Arbeitgeber. Wir erfahren es aus dem Radio und das ist nicht wertschätzend.
Das stimmt. Obwohl, das ist wahrscheinlich eine Indiskretion. Das war nicht gezielt. Es ist jetzt nicht so, dass Herr Bufenschulte der Fäcker eine Pressekonferenz gegeben haben, dann haben sie es erfahren, sondern sie wissen ja, wie es in Bremen ist. Das ist ja dann eher irgendeine Unterlage, die irgendwo, wie es immer heißt, in der Straßenbahn gefunden worden ist. Also das, glaube ich, ist, das war so ja nicht geplant.
Das kann ich gar nicht sagen.
Also ich
war ja
jetzt
nicht dabei. Ich weiß nur, die Kollegen registrieren das. Wir haben seit vielen Jahren die Situation, dass wir eine Führungskräfte, eine Wertschätzungskrise haben in Bremen. Das gab mal eine Beschäftigtenbefragung, die das deutlich gemacht hat, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sich nicht wertgeschätzt fühlen von der Politik und häufig auch von vom Arbeitgeber. Und da hat sich nichts geändert. Und wenn jetzt solche Verschlechterungen kommen und wir das dann aus dem Radio hören, das nehmen die Kollegen schon wahr. Das finden die nicht gut.
Was hat denn Herr Fäcker dazu gesagt? Den haben Sie doch bestimmt angesprochen, oder?
Naja, der hat die Position, dass das gemacht werden muss. Habe ich bei Butten und Binnen gesehen.
Reden Sie denn nicht? Ich habe gedacht, das wäre Ihr erster Ansprechpartner. Der ist ja für Personal zuständig, ne?
Doch.
Oder gehen Sie gleich zum Bürgermeister?
Nein.
Oder Bremen, was hat Herr Bovenschulte gesagt?
In Bremen ist das so, dass Dienstherren-Eigenschaft beziehungsweise die Arbeitgeberfunktion
der Finanzsenator hat.
Und deshalb ist der Finanzsenator unser erster Ansprechpartner. Und wir haben ein Schreiben fertig gemacht und wir sind jetzt in der Sommerpause.
Ah,
und
ja.
Das ganze Ding wird ja im August in die Bürgerschaft gehen. Ich habe da irgendwas vom 21. August gehört.
Da werden ja ein paar Angestellte wahrscheinlich vor der Tür stehen und Rabatz machen.
Genau. Und über unsere Gewerkschaften sind wir gerade in der Terminabstimmung, um auch mit Herrn Bufenschulte und Björn Fäcker zu sprechen.
Ach, ich habe gedacht, es wäre so klein in Bremen, dass Sie dann zu Herrn Fäcker gehen und sagen, Björn, was hast du dir denn dabei gedacht? Das habe ich gedacht, so wäre das.
Das sage ich regelmäßig zu Herrn Fäcker und ich finde, ich würde es gerne weniger machen.
Ah ja. Sind Sie per Du? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ah ja. Jedenfalls habe ich gedacht, Sie könnten auf dem kürzesten Dienstweg hingehen und sagen, Björn, was muss ich da aus dem Radio erfahren? So kannst du das doch nicht machen. Solltest das nicht gelaufen?
In diesem Fall noch nicht, nein.
Na, hallo Herr Fäcker, Sie können sich schon mal darauf einstellen. Das Bild in der Öffentlichkeit von Beamten und Angestellten ist ja auch nicht unbedingt das Beste. Es kommt auch sehr darauf an, was für eine Tätigkeit. Aber ich kann Ihnen ja vielleicht mal erzählen, ich habe nicht so viel mit dem öffentlichen Dienst zu tun, weil ich gehe nicht mehr zur Schule. Ich habe auch keine Kinder, die zur Schule gehen. Aber als ich im Stadtamt war, ist mir mal aufgefallen, da waren immer so, ich weiß nicht, wie es heute ist, musste meinen Reisepass schon lange nicht mehr verlängern lassen, da waren lauter so Stellwände dazwischen oder so Trennwände für die Diskretion der Kunden. Und da hingen so Karten wie hoch die Hände, Wochenende und alles war ganz negativ, was die Arbeit betrifft. Also es waren lauter so Postkarten, wo man sich so darüber beschwert, wie schrecklich es ist, Arbeitnehmer zu sein. Da habe ich gedacht, das macht auf mich als Steuerzahlerin, die diese Menschen mitbezahlt, einen absolut schlechten Eindruck. Ich habe gedacht, das finde ich ziemlich daneben, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich habe das noch nicht gesehen, aber...
Ich weiß auch gar nicht, ob es so ist. Ne? Als Vorgesetzter würde ich sagen, das macht keinen guten Eindruck. Hängt die doch dahin, wo ich es nicht sehen kann oder so. Ne?
Ja, ich würde es auch nicht empfehlen, sowas aufzuhängen. Was ist das für eine Aussagekraft?
Nach außen, genau. Dann denkt man, wenn das alles hier so schrecklich ist, das
Ja, aber wie gesagt, ich habe das selber nicht gesehen. Und
ich habe es aber wirklich gesehen. Ich habe es nicht fotografiert, aber Sie können mir glauben. Und das ist, bei mir setzt sich dann schon irgendwie so ein bisschen so ein Bild fest von, ich arbeite hier nicht gern, ich mach's halt. Aber was erwarte ich von einem mir gegenüber, der es macht, weil er's, ja, der irgendwie dem ist, da habe ich das Gefühl, der macht halt so Dienst nach Vorschriften, das war's, ne?
Ja, Frau Hellwig, glauben Sie mir, auch der bremische öffentliche Dienst ist ein Querschnitt der Gesellschaft.
Natürlich, und, das stimmt.
Ich nehme immer wieder wahr, dass auf diese negative Klaviatur immer wieder gespielt wird. Und ich würde mir wünschen, dass man die Beschäftigten wirklich auch als Querschnitt der Gesellschaft wahrnehmen würde oder mindestens die positiven Seiten auch mal wahrnehmen würde. Und das stelle ich immer wieder nicht fest. Also ich habe, wann habe ich das letzte Mal eine positive Nachricht auch in Ihrer Zeitung im Weserkurier gelesen. Ich lese was von Krankenquoten, ich lese was von zu viel Personal. Aber gibt es nicht auch positive Dinge, die der öffentliche Dienst macht? Also Sie fragen mich das ja selber, gibt es nicht auch positive Dinge?
Aber die muss doch jeder Bürger, muss die doch selbst erleben. Zum Beispiel finde ich, wenn ich Polizisten sehe, dann denke ich immer, alle Achtung, du passt auf mich auf, also du nicht, sie, die Gruppe passt auf mich auf, mir ist das bewusst und mir tut das leid, wenn die so angepöbelt werden und so, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Manchmal bedanke ich mich einfach so im Vorbeigehen, vielen Dank für Ihre Arbeit, da sehe ich das aber auch. Ne? Also ich muss ja dann auch einen positiven Eindruck haben sozusagen. Ich kann, also ich sage nicht so grundsätzlich, die sind so, aber ich muss es ja mitbekommen. Ich kriege mit, wenn die Feuerwehr die ganze Nacht durchackern muss, weil es Hochwasserfälle gibt und die einen Keller nach dem anderen auspumpen. Aber da wird ihnen bestimmt Wertschätzung zuteil, weil die Leute, deren Keller ausgepumpt wird, mit Sicherheit, also hoffe ich jedenfalls, ordentlich mit denen umgehen, die da kommen und ihnen helfen, ne? Aber diese Erfahrung muss man halt machen. Aber wenn einem um 5:05 die Tür vor der Nase zugeschlagen wird, in irgendeinem Amt, findet man das vielleicht nicht so gut.
Habe ich auch in der Privatwirtschaft schon erlebt.
Ja, aber das ist doch was anderes.
5:05, also ich kann das ja gar nicht, ich habe das so noch nicht erlebt, auch nicht im öffentlichen Dienst. Also ich nehme den öffentlichen Dienst als sehr aktiv und engagiert wahr. Ich nehme die nicht so wahr, dass sie hoch die Hände, Wochenende, dass das so die Kernbotschaft in den Dienststellen oder in den Ressorts ist. Also ich nehme wirklich wahr, dass wir im Rahmen der Corona-Pandemie in ganzen Ranking im Bundesgebiet, da war Bremen immer weit vorne mit den ganzen Maßnahmen, die gemacht wurden, auch im öffentlichen Dienst. Ich nehme wahr, dass da unter schwierigen Rahmenbedingungen Dinge ermöglicht werden. Und das wird aber weniger gesehen. Ich höre dann von der Karte, wo vielleicht ein Kollege oder eine Kollegin hoch Hände.
Nee, das war schon mehr als eine Karte, das kann ich Ihnen sagen. Es war auch schlimmer als hoch die Hände Wochenende. Also es war schon eindeutig, was mache ich hier? Oder ich kann Ihnen die Sprüche jetzt nicht mehr auswendig sagen. Vielleicht war das auch nur eine Phase. Und inzwischen, es gab im Stadtamt ja eine Phase, wo sehr viel Unzufriedenheit war. Da können Sie sich bestimmt auch noch dran erinnern. Man kann ja nur hoffen, dass das nicht mehr so ist. Ich kann nur sagen, ich als Bürgerin habe das wahrgenommen. Und der Unterschied zur Privatwirtschaft ist, dass ich den öffentlichen Dienst mitfinanziere. Das heißt, ich darf einen anderen Anspruch haben, meiner Meinung nach jedenfalls. Oder sehen Sie das anders?
Also welchen Anspruch Sie haben, das steht mir ja nicht zu, den, sage ich mal, zu bewerten.
Und Sie haben Monopol. Ich kann leider nicht sagen, okay, dann gehe ich zum nächsten. Da gibt es nur einen öffentlichen Dienst.
Ja, wie gesagt, ich kann das nur sagen. Ich nehme den öffentlichen Dienst als sehr engagiert wahr. Und sicherlich, wir sind Querschnitt der Gesellschaft. Aber das hat eben auch positive Aspekte.
Ja, ja, ich will auch nicht sagen, dass alle so sind. Ich kann nur aus meinem Erleben berichten. Ich weiß zum Beispiel, dass Lehrer natürlich auch oder Erzieher, die für die Stadt arbeiten, natürlich unter schwierigen Umständen arbeiten. Aber das gibt es in der Privatwirtschaft natürlich auch. Ne? Da gibt es ja auch Fachkräftemangel und Leute, die was tun müssen, weil die Stelle ein halbes Jahr nicht besetzt wird oder mehr tun müssen, als sie eigentlich müssten.
Und der öffentliche Dienst hat eine große Spreizung. Ich habe ja nun auch das große Glück, in einem sehr attraktiven Bereich tätig gewesen zu sein, mit einer hohen gesellschaftlichen Anerkennung.
Ja, genau.
Und gibt ja auch andere Bereiche im öffentlichen Dienst, die jetzt nicht diese großen Vorschusslorbeeren, diese Anerkennung von der Bevölkerung, von den BürgerInnen bekommen. Und es gibt auch Anfeindungen, es gibt zunehmend auch Gewalt gegenüber Beschäftigter und auch das muss ja dann irgendwie gewechselt werden. Damit muss damit muss umgegangen werden. Und das ist auch eine Herausforderung für die Beschäftigten.
Wenn Sie sagen, es fehlt an Wertschätzung, was fehlt denn? Das kann doch nicht nur Geld und Arbeitszeit sein.
Ja, ich habe das ja gesagt, also dass man vernünftig informiert wird über Vorhaben, die da angedacht sind.
War das jetzt kein Einzelfall mit der 41-Stunden-Woche? Gibt es das häufiger, dass Sie irgendwelche Sachen so nicht erfahren, wie Sie, dass Sie sie gerne anders erfahren würden?
Naja, es geht darum, wie geht man miteinander um? Und wir kriegen natürlich viel vorgegeben. Es ist eine Regierung, die unser Arbeitgeber ist und die ist geübt im Regieren. Und,
ja, das muss sie ja auch, ne?
Sicherlich. Trotzdem haben wir eine Perspektive als Beschäftigte. Und wir wollen gerne, dass wir wahrgenommen werden. Wir wollen, dass die Mitbestimmung, die Beteiligung im öffentlichen Dienst, also die Demokratie im öffentlichen Dienst, in der die betriebliche Demokratie, dass sie auch gelebt wird.
Dass wir und das wird sie nicht?
Dass wir eben in den Entscheidungsprozessen gut mitgenommen werden. Und da haben wir immer wieder auch von Personalräten den Hinweis, dass man das besser machen kann. Und das wünschen wir uns, ja.
Aber Sie, also ich würde sagen, in Bremen ist doch bestimmt schon mehr möglich als in anderen Bundesländern, oder?
Wie meinen Sie mit mehr? Was meinen Sie?
Naja, dass Sie schon viel mehr mitgenommen werden, weil das das Selbstbild auch dieser linken Regierung ist, Sie mitzunehmen, die Beschäftigten mitzunehmen. Vielleicht ist es auch das Selbstbild einer, weiß ich nicht, anderen Regierung. Aber ist das nicht sowieso schon so, dass Sie hier sehr eingebunden werden?
Ja, ich kann ja nur das berichten, was die Kollegen mir erzählen. Und da gibt es durchaus den Bedarf, dass man da ordentlich oder besser auch mit eingebunden wird in die Entscheidungsprozesse.
Wir wissen jetzt kein Beispiel oder so.
Möchte ich jetzt gar nicht nennen.
Ja, danke. Ich kann das natürlich nicht beurteilen. Dazu bin ich viel zu weit weg. Mehr geht ja eigentlich immer. Ich habe nur gedacht, Wertschätzung ist ja vielleicht nicht immer nur Arbeitszeit und Geld, sondern auch Teamsachen oder so, wie man, das ist ja sowieso das Wichtigste für die meisten Menschen, in welchem Team sie arbeiten, ne? Was direkten Kollegen sind. Das hält sie ja oft am Arbeitsplatz, wenn man sich da wohlfühlt, zum Beispiel.
Ganz genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen das, wenn quotal gespart wird. Das heißt, es wird nach einer Quote Personal abgebaut. Dann bleiben natürlich bestimmte Dinge auf der Strecke. Das ist eben auch das Miteinander sprechen, Führungsaufgaben, die auch Zeit in Anspruch nehmen, haben weniger Zeit zur Verfügung. Und das wirkt sich dann auch auf das, kann sich auch auf das Führungsverhalten auswirken.
Ich wusste gar nicht, dass Sie als Vertreter so unzufrieden sind mit der Landesregierung. Ich habe gedacht, in Bremen, das wäre zumindest, also 41-Stunden-Woche, das ist ja keine Frage, dass Sie da nicht sagen können, darauf haben wir ja schon lange gewartet. In der Zeit lang haben wir über die 35-Stunden-Woche diskutiert, ne? Die Zeiten sind irgendwie vorbei, aber ja.
Ja, es ist jetzt nicht meine Aufgabe, die Landesregierung von früh bis spät zu loben.
Nein, das stimmt. Meiner übrigens auch nicht. Da können wir uns die Hand reichen.
Da gucken wir in die gleiche Richtung offenbar. Ja. Ich habe die Interessen der Beschäftigten zu vertreten und wir als Gesamtpersonalrat insgesamt.
Ja.
Und da werden wir natürlich die Landesregierung auch kritisieren an den Stellen, wo wir es auch für richtig halten und erforderlich halten.
Was passiert denn? Also mal angenommen, also ich glaube, dass der Senat Schwierigkeiten hat, das zurückzunehmen, weil wenn er schlau wäre, würde es dann gar nicht erst mal in die Öffentlichkeit kommen lassen. Es ploppt hoch und dann das wieder einzufangen. Sie meinen ja, dann würden Leute dem öffentlichen Dienst den Rücken kehren, ne? Und sich in der Privatwirtschaft oder woanders eine Arbeitsstelle suchen. Das ist Ihre Befürchtung oder Ihre Prophezeiung sogar?
Ja, das wird so sein.
Was ist denn mit Ihnen? Bleiben Sie?
Jetzt fragen Sie mich was.
So schnell macht man das hier auch nicht. Also, ne? Wenn man ein Haus in Brinkum hat und hier Kollegen und so, dann geht man ja nicht mal eben so. Aber es trifft doch für Sie dann auch zu, ne?
Also ich kenne Kollegen, die auch gewechselt haben. Also wenn Sie es jetzt nicht an meiner Person festmachen wollen. Aber ich kenne Kollegen, die sind nach Oldenburg gegangen oder nach
Delmenhorst. Ach,
schon vorher. Und ja, die gibt vielleicht auch andere Gründe, weshalb manche das machen. Aber das ist nicht so, dass sie festgehalten werden können. Und ist das eben auch bei den Verwaltungsbeschäftigten, die ja einen großen Teil auch der Beschäftigten ausmachen. Und wenn die dann in einer Nachbargemeinde, in einer Randgemeinde um Bremen herum irgendwo einen Arbeitsplatz finden, der ihnen zusagt und wir haben Fachkräftemangel, dann werden die sich das überlegen.
Weil Niedersachsen eben keine 41-Stunden-Woche hat.
Genau.
Oder noch nicht.
Und ich habe gerade von einem Kollegen der Polizei gehört, dass da auch schon Leute sind, die sich wegbewerben wollen. Und ich glaube, die sind ganz schön stinkig, die Kolleginnen. Und das sind nicht nur die Beamtinnen, das sind auch Tarifbeschäftigte, weil einfach die Sorge ist, dass das der Einstieg ist, auch für die Tarifbeschäftigten in die Arbeitszeiterhöhung auf 41 Stunden.
Geht das denn einfach so bei den Tarifbeschäftigten?
Nee, einfach so nicht. Mhm. Also da muss man sich über die Tarifvertragsparteien auseinandersetzen. Und das ist ja das.
Das kann ein langer Kampf werden allerdings, ne?
Das kann ein langer Kampf werden, aber bei den Beamtinnen, da wird es per Federstrich gemacht,
ja,
per Verordnung.
So. Das ist dann sozusagen der Nachteil des Beamtentums, ne?
Ja.
Ich weiß, es gibt nicht nur Vorteile. Ich will gar nicht so tun, dass es nur Vorteile gibt. Obwohl, wenn man sieht, was ein Lehrer an Pension bekommt, wenn er pensioniert wird, im Vergleich zu einem, der in ganz normal die Rentenversicherung eingezahlt hat, dann ist es schon ein ganz schöner Unterschied. Also es gibt schon Sachen, warum man Beamte auch ein bisschen beneiden darf oder sagen kann, dass es sehr attraktiv sein kann.
Ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass die Rente wieder in die Richtung gebracht wird, dass dieses Gefälle nicht da ist,
für alle,
dass,
ne?
Sie
das
beschreiben.
Ja.
Genau.
Und aber es ist einfach da.
Das hat sich einfach in den letzten zwei Jahrzehnten auch stark verändert. Ne? Mhm. Also da hat es grobe Veränderungen gegeben, die die Rente einfach auch nicht, die schlechter gemacht haben. So, und das muss doch geheilt werden. Jetzt kann ich doch nicht auf die Beamten gucken und sagen, das höre ich halt häufig, dass das.
Doch, ich gucke schon ein bisschen neidisch auf die Beamten. Da können die Beamten nichts für, aber es ist halt einfach eine Tatsache. Also, dass die Renten sich in nächster Zeit anders entwickeln, das wäre ein großes Wunder. Oder sehen Sie die große Rentenreform irgendwo? Ich sehe sie noch nicht.
Das war ja nicht die Frage, ob ich die sehe.
Nee.
Ich habe ja nur gesagt,
das
dass man
Wunsch,
eigentlich
ja.
den Bereich, den man verschlechtert hat, verbessern sollte wieder, statt den einen Bereich zu verschlechtern und dann als Maßstab zu nehmen für alle anderen, wo man es vielleicht
so
einfach nicht machen
kann. Nein, ich gönne Ihnen das wirklich von Herzen. Ich gönne Ihnen Ihre Pension wirklich von Herzen, wirklich.
Ja, ich bin da noch gar nicht.
Nee, aber Sie wissen es ja wahrscheinlich schon und ich gönne sie Ihnen wirklich, ehrlich, ganz ehrlich. Sie haben die SPD. Hadern Sie eigentlich manchmal mit der SPD? Wie finden Sie Herrn Klingbeil? Hat er zu Recht so wenig Stimmen bekommen bei seiner Wahl?
Ja, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Ich kann die erste Frage vielleicht besser beantworten.
Sie haben doch bestimmt auch eine Meinung zu Lars Klingbeil, oder nicht?
Ja, ich habe das aber nicht jetzt die letzte Zeit verfolgt.
Ach so, okay.
Aber ich kann sagen, auf Ihre Frage, ob ich mit der SPD hader, die SPD, das ist meine Partei und das ist schon ganz lange so und das kann ich mir auch gar nicht anders vorstellen. Aber letztlich ist es ja so, dass ich nicht mit allen Punkten, die die SPD auch in Bremen macht, einverstanden sein kann. Also
nee.
Ich glaube, wissenschaftliche Erhebungen sagen, dass wenn ich mit 70% der Punkte meiner eigenen Partei zufrieden bin, dann ist das schon das absolute Maximum.
Ja, können Sie sich schon glücklich schätzen.
Dann kann ich mich glücklich schätzen. Und diese mindestens 30%, die ich nicht gut finde, das sind ja vielleicht die Sachen, oder das sind die Sachen des Bremer Senats aktuell, die wir auch kritisieren. Aber deshalb würde ich meine Partei nicht verlassen und sagen, jetzt gehe ich in eine andere Partei, weil dann bin ich ja nur am Wechseln, je nachdem, wer gerade Akteur ist und welche Ideen die Bundespolitik oder Landespolitik gerade hat.
Na, ein großes Thema ist Aufrüstung zum Beispiel,
ja.
Wo die SPD in einem Gewissenskonflikt ist. In der Partei gibt es eben zwei verschiedene Flügel sozusagen. Wo stehen Sie denn da? Oder wollen Sie da nicht, Sie also zögern so, ist das ein Thema, wo Sie lieber nichts zu sagen wollen, weil Sie, das hat natürlich mit Ihnen als Gesamtpersonalrat nichts zu tun, aber als Sozi?
Ja, ich finde das gerade schwierig. Ich würde mich eher auf der linkeren Position sehen und bin eher liberal eingestellt.
Also lieber, man kann sich nicht darüber freuen, dass Deutschland aufrüstet, so ungefähr.
Ja, aber so ganz ausschließen kann man es ja auch nicht mehr in der heutigen Zeit. Ne?
Genau, also das ist ein Dilemma.
Das ist ein Dilemma, das
ja,
sehe
das
ich, auch
ich auch
so. Deshalb
also,
kann ich es auch so schwer beantworten.
Ja,
also,
verstehe. Aber ich glaube, viele sind so, die sagen, eigentlich hat man gehofft, dass sowas nie wieder passieren muss. Aber man versteht, dass man sich als Bundesregierung dazu bemüßigt fühlt. Ne? Von NATO-Zielen oder Ansprüchen noch mal ganz abgesehen. Gibt es sonst irgendwas, also jetzt mal außerhalb von Ihren Gesamtpersonalratsinteressen in Bremen, wo Sie mit der SPD, was Sie sich von der SPD wünschen würden in Bremen, was aber nicht so ist, wie Sie sich das erhoffen?
Naja, schwerpunktmäßig sind das natürlich
ja,
die Personalgeschichten, auch die Rente mit 67. Natürlich sind da immer Sachzwänge dahinter, die uns dann auch dargelegt werden. Rente mit 67 ist jetzt ja auch schon ein bisschen länger her. Aber das sind so Sachen, das würde ich mir besser, also anders vorstellen, dass man das anders organisiert.
Ist für Sie sozusagen die SPD, also Ihre SPD-Funktion, jetzt haben Sie keine Zeit mehr dafür, aber können Sie sich vorstellen, wieder in die Politik richtig einzusteigen?
Ja, jetzt stellt sich die Frage gar nicht, weil ich ja jetzt eine andere Arbeit habe.
Aber man macht sich ja irgendwie schon Gedanken, ne? Sie waren mal Landtagskandidat, könnten ja mal wieder Landtagskandidat werden. Im Prinzip sind Sie im besten Alter dafür.
Ja, Landtagskandidat bin ich nicht geworden. Nee, aber ich bin ja vorgeschlagen worden.
Ja, ja. Aber es war auch ganz knapp. Ich glaube, es waren nur ein paar ganz wenige Stimmen, die Sie getrennt haben.
Es war eine Stimme.
Ja. Eine Stimme sogar nur, ja, genau. Mhm. Sowas könnten Sie sich das tatsächlich noch vorstellen?
Nee, wie gesagt, die Frage stellt sich jetzt erstmal.
Im Moment jedenfalls nicht. Ah ja. Nee. Ein Thema vielleicht noch, was wir kurz ansprechen. Mal gucken, was ich hier noch aufgeschrieben habe. Die Strafanzeige, die das Bündnis Deutschland gegen Sie gestellt hat. Wie stehen Sie da im Nachhinein zu? Also vielleicht kann man den Zuhörern kurz erklären. Sie hatten in einer Einladung für eine geschlossene Veranstaltung, da ging es darum, sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und so weiter zur Wehr zu setzen. Und da wurde das Bündnis Deutschland als eine rechtsextremistische oder nachgewiesen rechtsextremistische Partei im weitesten Sinne bezeichnet, was aber verfassungsschutzrechtlich nicht nachzuweisen ist. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Ne? Dann hat das Bündnis Deutschland gegen Sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde erhoben, die aber keinen Sinn macht, weil sie haben niemanden, der das sozusagen exekutieren kann, weil sie als Vorsitzende des Gesamtpersonalrats eben nicht einen direkten Vorgesetzten haben. Also ist diese Beschwerde ins Leere gelaufen. Und dann wurden sie aber auch wegen Verleumdung und Beleidigung, glaube ich, angezeigt. Was ist daraus eigentlich geworden? Da habe ich gar nichts mehr zu gefunden. Ist das niedergeschlagen worden?
Ich habe da gar nichts von gehört.
Ja, das ist schon ein paar Jährchen her, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass da noch was kommt, ist nicht so hoch.
Anderthalb Jahre ist das.
Ach, anderthalb Jahre. Ja, das könnte natürlich dann sein, dass noch was passiert.
Ja.
Wie stehen Sie heute dazu?
Naja, was soll ich jetzt dazu sagen, wenn ich noch nicht mehr weiß, ob noch was kommt?
Dann
bin ich ja eigentlich ganz gut beraten, da erstmal nicht so viel zu sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich als Vorsitzender des Gesamtpersonalrates die Interessen der Beschäftigten zu vertreten habe. Und das, was wir im Plenum, also die 25 Kolleginnen, auch beschließen. Und diese Veranstaltung, das haben wir ja auch als Gesamtpersonalrat gemacht. Und ich sitze dem zwar vor.
Ach so, das heißt, dass Sie alle 25 haben genau diese Ausdrucksweise und diese Partei da benennen wollen.
Nein, das habe ich nicht. Das habe ich unterschrieben, da trage ich die Verantwortung.
Ah ja, verstehe. Ja. Aber man hätte das ja auch, also man im Nachhinein, sage ich jetzt, das müssen Sie ja nicht, hätte man einfach die Partei weggelassen, alle hätten gewusst, worum es geht, ne?
Wie gesagt, ich kann da jetzt ganz wenig zu sagen.
Ah ja.
Außer, dass...
Halten Sie uns auf dem Laufenden, ob da noch was passiert?
Ja, super gerne. Ich bin da ganz offen.
Aber Sie sind auch ganz, ganz locker, ne? Sie machen sich keine Sorgen, oder?
Sorgen mache ich mir, nein.
Und es ist Ihnen auch nicht unangenehm, oder?
Nee.
Es gibt Schlimmeres, wofür man sozusagen, wofür man Ärger bekommen kann.
Ja, ich finde, ich darf eine Haltung haben. Der Gesamtpersonalrat darf eine Haltung haben. Und uns geht das auch um den Betriebsfrieden. Wir haben eine Diskursverschiebung insgesamt in der Gesellschaft, auch in den Dienststellen und Ressorts. Wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft. Und jede Firma hat so Leitlinien, so einen Kodex, wonach sie leben wollen oder wonach sie arbeiten wollen. Und wir haben eben Gesetze, die das ausmachen und die Verfassung. Ich habe sogar als Beamter darauf ein Eid abgelegt. Und natürlich müssen wir zusehen, wenn eine Diskursverschiebung da ist, dass wir auch an unseren Arbeitsplätzen eben damit umgehen. Und wenn es denn jetzt Parteien gibt, ganz gleich welche, die dort in ihrem Wahlprogramm Dinge stehen haben, die mit der Verfassung heute nicht vereinbar sind und das dann auch diskutiert wird in den Dienststellen, müssen wir eine klare Position haben, müssen auch Personalräte eine klare Position haben und die auch zeigen.
Die Frage ist, ob Bündnis Deutschland tatsächlich das, was Sie Ihnen unterstellen, tatsächlich tun. Das ist ja der Streitpunkt. Ne? Der Streitpunkt ist ja, dass Herr Timk gesagt, wir sind keine Verfassungsfeinde. Wo steht das, dass wir das sind? Das sollten Sie nachweisen. Das war ja der Punkt. Ne?
Ja, ich muss ja gar nichts nachweisen.
Ja, aber das war sozusagen das, was Ihnen da vorgeworfen worden ist. Sie sind seit drei Jahren Vorsitzender des Gesamtpersonalrats. Ist es so, wie Sie sich das vorgestellt haben, die Arbeit? Ich meine, Sie waren vorher Personalrat, das ist jetzt nichts, was komplett was anderes. Sie sind nicht vom Feuerwehrbeamten, der ständig Katzen von Bäumen geholt hat und Brände gelöscht hat, sind Sie jetzt nicht Vorsitzender des Gesamtpersonalrats geworden, sondern Sie hatten viel Erfahrung vorher.
Ja, ich war fast 10 Jahre Vorsitzender bei der
Personalrat Feuerwehr
und bin seit 2013 im Gesamtpersonalrat, seit Ende 2022 Vorsitzender. Und ja, die Arbeit macht mir riesig Spaß. Ja. Was ich mir vorher vorgestellt habe, das ist ja auch ein bisschen schwierig. Ich war ja schon seit 2013 im Gesamtpersonalrat. Und wenn man dann die Verantwortung trägt, dann ist es nochmal wieder ein bisschen anders, als man sich das vorgestellt hat. Aber ich würde eher sagen, besser als,
ja. Diese 25 Leute, da kommt es auch sehr drauf an, wie gut die miteinander können, ne?
Ja, wir gucken aber in ganz vielen Sachen in eine Richtung und das ist total gut. Wir können uns auch streiten, wir können auch unterschiedliche Positionen ausfechten und am Ende kommen wir zu guten Ergebnissen. So funktioniert eben dann auch, das sind demokratische Prozesse.
Ja, ich gehe mal davon aus, Sie haben keinen 9-to-5-Job. Also wenn Sie vorhin gedacht haben, ich würde Ihnen unterstellen, Sie würden zu wenig tun, das nicht. Ich wollte nur sagen, Sie haben große Freiheiten und im positiven Sinne. Man kann sich auch selbst ausbeuten, wenn man große Freiheiten hat, aber Sie haben große Freiheiten. Was machen Sie, um sich um sozusagen runterzukommen?
Ach, ich bin schon ganz lange verheiratet und mache gerne Wochenendtouren mit meiner Frau.
Fahrradtouren?
Fahrrad fahren wir jeden Tag auch zusammen zur Arbeit. Das sind 25 Kilometer hin.
Ihre Frau ist auch im öffentlichen Dienst?
Ja.
Haben Sie sich im öffentlichen Dienst kennengelernt?
Nein, in der Schule.
Ah ja, ist keine Feuerwehrfrau.
Nein, ist Erzieherin.
Ja, Sie fahren gerne Fahrrad. Gibt es sonst noch was?
Ja, zurzeit ist das Fahrradfahren und Kurzurlaube mit dem Wohnwagen wegfahren.
Ah,
das
ja.
sind so schöne Sachen.
Fahren Sie in Deutschland weg oder fahren Sie auch in Europa rum mit dem Wohnwagen?
Beides.
Ah ja. Was ist Ihr Lieblingsziel?
Ach, zurzeit ohne Wohnwagen Dänemark gerne.
Ah ja, ja. Verstehe. Ja. Ja, im Großen und Ganzen waren das meine Fragen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas versäumt, Sie zu fragen, was Ihnen wichtig wäre? Wieso Brinkum vielleicht noch? Was schätzen Sie an Brinkum? Wir wollen hier niemanden abwerben, das müssen wir ja sagen. Ne? Aber trotzdem, was ist im Brinkum so, was hält Sie da?
Wir sind da jetzt als Familie verankert. Das hat sich alles so ergeben. Das sind ja manchmal so Zufälligkeiten im Leben, die dann dazu führen, in welche Richtung der Weg geht. Und bei uns war es halt Brinkum.
Wenn dann die Nachbarschaft und so, ne, wenn das gut funktioniert, sowas meinen Sie, oder? Dass man da angekommen ist?
Ja, unsere Kinder sind da zur Schule gegangen oder unsere Tochter geht da noch zur Schule.
Sie sind im Ortsverein gewesen, das heißt, die haben auch da Vereinsverknüpfungen und so weiter. Ne? Bei der Freiwilligen Feuerwehr waren Sie.
Gute Freunde auch, ja.
Und? Die Nähe zu Bremen, das ist doch auch ein großes Plus, oder?
Ja, absolut. Ich bin gerne Bremer.
Ja. Gut, Herr Hartwig, wenn Sie nichts mehr auf dem Herzen haben, was ich noch hätte sagen sollen, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und Zuhörern und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich auch. Ganz herzlichen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.